Philipper 2 von Vers 5 bis Vers 11. Ich hoffe ja, dass jeder von Ihnen Zeit hat zur eigenen persönlichen Bibellese. Also ich weiß nicht, wie Ihre Menschennatur beschaffen ist, aber bei mir ist es so, wenn man morgens keine Stille zum Gotteswort findet, findet man es überhaupt nicht mehr. Dann ist einfach der Tag falsch begonnen und man merkt es nachher, wenn manches aus den Fugen läuft. Und darum ist es wichtig, dass man den Tag mit der Bibellese beginnt und auch so dann in diesem Geist auch Zeit hat. Auch der Eidlinger Bibellesezettel ist natürlich gute Hilfe, nach welcher Ordnung Sie das machen oder ob Sie sagen, ich nehme andere Bibellese. Große Hilfe ist auch, dass man eine Auslegung dazu nimmt. Da hat man einen großen Gewinn. Ich habe immer, vielen Dank, war nichts mehr da. Man kann es vergessen, Ihnen zu sagen, dass heute ein Eiweihungsfest ist. Das ist nicht gemerkt. Die Tische sind neu. Ach so. Aber, und zwar, die Gestelle waren so gut, obwohl sie 20 Jahre alt sind, oder vielleicht weil sie 20 Jahre alt sind, sind sie so gut. Jedenfalls, dass die Fabrik gesagt hat, da machen wir bloß neue Platten drauf, und die haben jetzt auch so bessere Umleimer, dass sie nicht mehr so angestoßen werden. Das sieht wieder schön aus, appetitlich. Hätte ihn ja gerade Vesper anbieten müssen auf dem schönen Tisch. So, jetzt lesen wir Philipper 2, Vers 5 bis 11. Seid so unter euch gesinnt, wie es auch der Gemeinschaft in Christus Jesus entspricht. Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an. Ward den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja zum Tode am Kreuz. Darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist, dass in dem Namen Jesu sich beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel, auf Erden und unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Wir hatten am Sonntag das Gebet Jesu für seine Jünger, das sogenannte hohepriesterliche Gebet. Und da war ja das Wort, das eigentlich so in die Augen oder in die Ohren springen sollte, in der Welt, nicht von der Welt sollen wir sein. Also mit der Welt sollen wir nicht zusammen sein. Und es ist interessant, wenn wir jetzt irgendwo eine Gesprächsrunde hätten, würde wahrscheinlich eine ganze Reihe von Ihnen gleich mit der Welt anfangen und sagen, heißt es dann, dass man ins Kino darf oder nicht? Oder früher hat man gesagt, darf man tanzen oder darf man nicht tanzen? Und die Welt wurde immer an diesen Fragen diskutiert. Das ist eigentlich schade. Da kann man zu diesen Themen auch etwas sagen, aber ich glaube, es lohnt gar nicht. Jeder hat da seinen eigenen Weg und sein eigenes Urteil und so weiter. Sie wissen, wie wir auch nicht einen einengen wollen, und doch muss jeder wissen, wo die Grenzen seiner Freiheit liegen und seiner Lebensgestaltung. Sondern das Interessante ist ja, die Welt ist doch viel, viel mehr noch als diese äußeren Dinge, diese, die man oft auch Nebendinge genannt hat, diese im Leben doch nicht die Hauptsachen. Wird doch unser Leben viel mehr beherrscht durch den Machtwillen. Das ist doch Welt. Also wenn eine Partei im Bürgerkrieg in Jugoslawien sagt, wir wollen ganz demütig sein und gar nicht uns wehren, glauben Sie, die UNO würde dann unter Finger rühren? Ganz bestimmt nicht. In der ganzen Weltgeschichte ist immer so gewesen, wenn einer nicht mit Macht sich gewehrt hat, ist unter die Räder gekommen. Und wir kennen viele Völker, deren Namen sind ausgelöscht in der Geschichte. Weil in der Welt nur die Macht zählt. Und das ist wahrscheinlich bei Ihnen in Ihrer Firma überhaupt nicht anders, als Sie sagen, wenn ich nicht mit einer Klarheit mich wehre, das kann ja oft schon beim Nachbar anfangen, dass Sie sagen, der hat einfach Grundstücksgrenze versetzt. Da muss ich nochmal nach meinem Recht gucken. In unserer Welt muss man irgendwo schauen. Sie wissen es, wenn Sie ein Auto zusammenstoßen haben, sagen, ja, Da muss ich aufpassen, muss die Polizei holen, sonst zieht mich der über den Tisch. Da werde ich missbraucht. In der Welt zählt nur noch, dass ich meine Rechtsposition wahrnehme. Und ich will es noch mal ganz klar sagen, wer das nicht sieht, der ist ein Träumer. Es gibt ja immer wieder Christen, die sagen, müsste nicht unsere Bundesregierung einfach sagen, wir wollen jetzt christlich leben, das war damals auch im Kalten Krieg, und sagen, wir wollen einfach bloß noch Liebe und Frieden haben. Das kann ein Volk sich nicht leisten. Ich kenne nur ein Volk der Welt, das keine Militärmacht hat, das ist Costa Rica. Und das sehen wir schon im Augenblick, wie das im Umgang mit diesen Entführern in Costa Rica ist. Nicht ganz leicht. Eine Handvoll Entführer hält den Staat zum Narren, wo ja die Deutschen da auch mitgenommen sind. Aber sonst, die Costa Ricaner sagen immer, uns ist unheimlich. Bei uns muss nicht einmal einer klingeln, wenn er über die Grenze will. Der kann einfach kommen. Und da gibt's keinen Schutz. Und ein Staat, der keinen Schutz hat, der wird, widerwitsch, wird er von anderen einfach erdrückt. Und das ist in der Welt so. Mir ist einfach wichtig zu sehen, diese Weltordnung, die ist in unserer Welt üblich. Ein Staat braucht es. Wenn ein Polizist nimmer straft, dann kann er gleich Kasperle machen. Ein Polizist ist gefürchtet, weil er Strafe verteilen kann. Und wenn unser Rechtssystem nimmer Strafen verhängt, hat er ging's drunter und drüber. Nur mit Druck und mit Gewalt lässt sich eine Rechtsordnung in unserer Welt aufrechterhalten. Wer glaubt, man könnte die Menschen bereden, ach, sei doch so lieb und so, der täuscht sich. Unsere Weltordnung ruht auf dem Ausbalancieren der Macht, und auch die Demokratie ist ein sehr ausbalanciertes Verhältnis von Fäusten. Das ist nicht, dass man sich da schmusig und so begegnet, sondern ein ganz harter Machtkampf um Positionen. Und wenn wieder Wahlkampf ist, dann geht's, wer hat 1% mehr und hat er da ein bisschen mehr als der andere, kann eine Regierung bilden und der andere rutscht runter auf die Opposition. Das ist in der Welt das Gesetz. Und Jesus hat gesagt, ihr Jesus-Jünger, ihr seid nicht von der Welt. Ihr seid nicht nach der Art der Welt, eure Lebensgestaltung sieht anders aus. Damit hat er seinen Jüngern auch gesagt, ihr könnt in der Welt keine Karriere mehr machen. Ich weiß nicht, ob man dann noch Millionär werden kann. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht mehr, dass man auch, wenn man diese Jesusordnung, die er auch in der Bergpredigt angeführt hat, die ist ja nicht für den Staat in Bonn, sondern das ist für die Jesusgemeinde wichtig. Und da hat uns Jesus eine Ordnung gegeben, Vers 5. Wir haben ja die Verse 1 bis 4 schon das letzte Mal gehabt, wie die Liebe uns prägen sollte. Und es war ja gewaltig, wie wir den anderen höher achten sollten als sich selbst. Seid unter euch so gesinnt, wie es der Gemeinschaft in Christus Jesus entspricht. Der Luther hat ja immer genial übersetzt. Manchmal ganz wenig Stellen, nicht ganz wörtlich, aber seine Übersetzung war dafür genial und auch richtig. Da hat er gesagt, wie Jesus Christus auch war. Also das ist, sehen Sie, solche kleinen Unterschiede sind im neuen revidierten Luther von 84 sogar festgehalten. Sie haben immer den korrektesten Text, es wird nichts beschummelt. Unsere Menschenart ist eine Art, dass wir herrschen. Es gibt keine einzige Ehe, auch von Christen in diesem Raum, die nicht unter diesen Spannungen irgendwo einmal sich klar werden muss. Und es ist nicht alles bloß Liebe. Da geht's auch um Behaupten einer Position. Und wenn man sich das nicht ganz klar macht, wir wollen miteinander den Jesusweg gehen. Und was heißt es? Dass wir untereinander keine Machtpositionen mehr haben. Also ich bin immer wieder erschrocken, wenn das als biblischer Glaube vertreten wird, dass der Mann die Frau kommandieren dürfe. Das ist gar nicht der Weg, sondern hier ist der Weg beschrieben. Und dieser Weg ist anders als unsere Art. Unsere Art ist zu kommandieren, zu herrschen, den anderen zu unterdrücken. Und jetzt, sei doch wie Jesus. Aber das Tolle ist, dass der Paulus nicht sagt, seid wie Jesus. Können wir ja gar nicht. Sondern, aber was wir können, die Gesinnung Jesu wenigstens erstreben. Ich weiß, dass meine ganze Art sich dagegen wehrt, aber ich möchte um die Gesinnung kämpfen. Ich möchte wenigstens in meinem Kopf und in meiner Denkungsart diese Art Jesu als die beherrschende Art leben. Ich habe es jetzt in der letzten Zeit immer wieder erwähnt. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt, wenn man das Evangelium verstehen will. In der Zeit Jesu war eigentlich der Gegensatz ganz extrem. Auf der einen Seite die römische Kultur mit den römischen Cäsaren, von denen der Augustus das Kaisertum auf die Blüte trieb, auf die Spitze. Er hat sich als Gott verehren lassen. Und er war der Mensch, in dem alles zusammenkam und wo sogar die Römer ja sagten, sogar mit den Sterndeutungen behaupteten, jetzt hätten sich die paradiesischen Weissagungen erfüllt in dem einen Herrschermensch. Und dieser Kaiser Augustus war gleichzeitig der Typ, das Vorbild, so müsste man ein Mensch sein. Gut, beherrscht, vornehm, edel, aber über die anderen herrschend. Und Jesus hat das Ganze auf den Kopf gestellt. Und Edelbert Stauffer hat ja das Buch geschrieben, Christus und die Cäsarinnen, immer wieder lesenswertes Buch, wer so ein bisschen was über die Umwelt des Neuen Testaments wissen will. Edelbert Stauffer, Jesus und die Cäsaren, und Christus und die Cäsaren, ganz toll wird das beschreibt, Augustus auf der einen Seite und auf der anderen Seite Jesus. Und das ist ein Gegensatz, wie man ihn extremer nimmer sehen kann. Der erfolgreiche Cäsar mit seinen Jubelkolonnen, mit seinen riesen Tempeln, die sie gebaut haben, mit den Siegessäulen. Und auf der anderen Seite der Jesus, der nicht hatte, wo er sein Haupt hinlegt. Und Jesus sagt, ich bin ein König. Da wird es nochmal vor dem Pilatus ganz extrem und er muss lachen. Und dann kommt es dazu, dass wir natürlich wissen, dass dieser arme Jesus der wirklich ist, der die ganze Macht und die Gewalt über die Welt hat. Seid gesinnt wie Jesus. Jetzt müssen wir uns mal vorstellen, was das heißt. Was heißt denn, wie Jesus gesinnt sein? Er blieb nicht in der Herrlichkeit beim Vater in der göttlichen Gestalt und wollte nicht nur Gott gleich sein, sondern er legte die Herrlichkeit ab. Er blieb Gottes Sohn. Er entäußerte sich und nahm Sklavengestalt an und war den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Und das zielt genau auf den Punkt, wo wir in unserem Leben immer schwer tun, wenn einer uns demütigt. Und dann sagen wir, also ich will den Weg nicht gehen. Also das fällt mir jetzt schwer, wenn mich einer so trifft. Und was die Bibel uns zeigen will, ist, dass das ein Weg ist, wo Gott wirkt. Es gibt immer Missverständnisse, dass manche Leute sagen, ich will mich demütigen, damit ich groß werde. Es geht nicht darum, dass wir groß werden, das ist überhaupt gar nicht Gottes Ziel. Sondern Gott kommt nur zum Ziel durch demütige Leute, die sich entäußern und die Knechte werden. Heute steht so ein schöner Artikel von Paul Greiner in der Zeitung drin. Also es lohnt eigentlich gar nicht mehr zum Lesen, so ein Quatsch. Wie die Kirche früher so die Öffentlichkeit gestaltet hat und heute sei da nimmer viel los. Nein, umgedreht. Das hat er nie begriffen. Diese triumphierende Kirche des Mittelalters, die sogar beim Gregor dem Siebten und wie die alle hießen, die Kaiserin Canossa, da war es der Heinrich der Vierte, barfuß im Schnee stehen ließen, da war die Kirche so gewaltig, war letztlich nichts. Der Reformation sei es offenkundig geworden. Eine Prahlkirche, die alle Macht hat mit dem Vatikan, war doch Spott und Hohn. Was war sie denn? Und da war ein Mönchlein in Wittenberg. Nichts weiter, der seine Bibel gelesen hat. Und der nichts weiter gemacht hat, als Vorlesungen in Wittenberg gehalten. Man muss ja mal das angucken, wir werden es tun auf unserer Reise, das Schwarze Kloster und wo der dann gelehrt hat und Erfurt und so weiter. Das ist mal interessant. War doch gar nichts Besonderes. Da war kein Kaiser dabei, da war keine Staatsmacht hinter ihm. Er hat nur das Wort Gottes gehabt und den lebendigen Gott. So ist er nach Worms hineingefahren, stand noch einmal vor der ganzen Reichsmacht. Man muss sich noch mal vorstellen, gehen Sie doch mal nach Cordoba, gehen Sie mal nach Spanien. Der hat geherrscht, der Karl V., von Spanien bis nach Sizilien, bis nach Prag hinüber. Der hat bis in den Norden, bis zur Ostsee, alles unter seiner Macht gehabt. Der Karl V., ich habe mir neulich nochmal so eine Biografie gekauft, so ein gutes Taschenbuch. Es ist faszinierend, der ist ja in seinem ganzen Leben überhaupt bloß ein paar Mal durch sein ganzes Reich durchgekommen, mit dem Riesenreich. Und er wurde mit dem kleinen Mönchlein nicht fertig. Die wirklichen Machtfragen ist, dass ein Wort der Wahrheit die ganze Welt aufwiegt, so hat Solzhenitsyn gesagt. Und das Evangelium ist eine Wahrheit, bloß ist immer dumm, dass die Gläubigen das nimmer wissen und dass die Christen das nimmer wissen. Und so war es auch in der Erweckungsbewegung und so war es auch in der Missionsbewegung. Es war nie die Macht. Ich würde immer wieder sagen, die Kirche sollte ruhig alle Macht auf die Seite legen, auch den Anspruch. Wir reden dort hinein, wir haben oft gar nicht das lösende Wort. Wir haben auch nicht das Wort für die Lösung der Arbeitslosenfrage, wir haben auch nicht das Wort für Lösung der Wirtschaftsfragen, wir haben überhaupt... Aber Leute, die beten können und im Evangelium hören, die können auf ihre Umwelt einwirken, weil das Evangelium eine Macht ist. Und deshalb ist dieses Entäußern etwas ganz, ganz Tolles. Ich würde heute immer wieder raten, der Weg zur Erneuerung ist, dass wir einmal von dem ganzen Prahlen runtergehen und wieder Gemeinde sind. In München hat die Bayerische Kirche den McKinsey, das ist so ein Unternehmensberater, der sonst Wirtschaftsbetriebe durchleuchtet, inwieweit sie wirtschaftlich arbeiten, hat den die Kirche, so einen gewissen Teilbereich der Kirche durchleuchten lassen. Ist ja immer auch albern, dass man da die Wirtschaftsunternehmen heute fragt und sagt, wie beurteilt ihr die Kirche? Aber der McKinsey war gar nicht dumm, der hat gesagt, ihr müsst das Eigentliche, das ihr habt, viel stärker in den Mittelpunkt rücken. Das Eigentliche, was ist? Ihr habt was von Gott zu sagen, ihr habt ein Evangelium, ihr habt eine Botschaft und das müsst ihr verkaufen. Ihr arbeitet da unten mit Dingen, wo ihr nichts zu sagen habt, wo ihr keine Vollmacht habt. Entäußert sich selbst. Jesus hat gar nichts gesucht. Er hat nicht dem Pilatus Konkurrenz gemacht. Er hat nicht im Tempel versucht, Priester zu sein. Er wollte, und jetzt muss man das nochmal sehen, das hat ja Betzel immer so toll in seinen Predigten beschrieben, was es heißt, Knecht zu werden. Jesus hat ein armseliges Leben gelebt, das keiner von uns leben würde. Er war seinen Eltern untertan, Maria und Josef, dem Zimmermann in Nazareth. Er hat sich mit ein paar Jüngern in einem kleinen Gebiet durchgeschlagen. Ich habe es am Sonntag ein bisschen krass gesagt, wenn Jesus so eine Kirche gehabt hätte mit so vielen Zuhörern, wie mir in der Hofacker Kirche. Jesus hat ja meist viel weniger ernsthafte Zuhörer gehabt. Muss man mal vorstellen. Wie Jesus bescheiden war mit dem wenigsten, was Gott ihm gab, und nur das eine wollte Gott gehorsam sein. Und wenn Sie merken, das ist mein Lebensziel, wir haben alle verrückte Vorstellungen. Und was ich merke, wenn ein junger Prediger irgendwo anfängt und eine Gemeinde macht oder ein Jungscharleiter oder Jungscharbeginn in der Gemeinde, gleich mit ihm müsste die Christenheit revolutioniert werden. So dass er merkt und sagt, ich will an diesem kleinen Platz treu sein. Die Mutter in ihrer Familie, ich möchte im Kleinen treu sein. Und der Herr hat diese Treue gesegnet. Und das ist das Vorbild. Jesus sei gesinnt wie Jesus. Da liegt heute so viel Verkehrtes, dass wir dauernd meinen, auch beim Evangelisieren, da muss ganz Stuttgart und so. Was wollen wir denn? Der Herr kann so viel wirken. Und wenn es Gott Ihnen nur schenkt, dass durch Sie ein Mensch zum Glauben findet, der später wieder viele zu Jesus führen darf, dann hat Ihr Leben eine ungeheuer große Bedeutung gehabt. Und deshalb ist so wichtig, diese Kleinheit meines Lebens zu sehen und diesen Dienst Jesu. Man erwähnt das ja immer wieder gern bei der Passionsgeschichte, dass Jesus Knecht wurde. Und dann ist das berühmte Beispiel, wie Jesus seinen Jüngern die Füße wäscht. Aber nicht bloß da. Jesus hat immer nur für die anderen gelebt, genauso wie es in Vers 1 bis 4 steht. Er hat bis zu seiner Todesstunde nur Sorge getragen für die anderen. Er hat nie an sich gedacht. Und das ist die Art Jesu und darauf liegt ein Segen, weil das etwas ist, was Gott ganz besonders herausstellt. Die Heilsarmee hatte mal einen Dr. Beugel gehabt, war ein sehr begabter Klassenbester und so weiter. Der ist zur Heilsarmee gegangen und wie sie ihn dann aufgenommen haben bei der Heilsarmee, ist er zuerst in eine Gruppe gesteckt worden. Da waren also alle drin, die vielleicht gerade einfachste Bildungsgrad erreicht hatten. Und er dachte, das tut mir auch mal gut, dass ich gedemütigt werde. Und dann hat er gesagt, was soll ich bei den Diensten machen? Na, hab doch leider gesagt, jetzt fang du an und putz die Kadettenstiefel, also von deinen Kameraden alle. Er hat ja der Doktor gehabt. Und er hat selber gesagt, es war für ihn so heilsam zu merken, genau das ist der Jesusweg. Und ich weiß, wir hören die Geschichte, aber wenn es konkret darum geht, denken wir alle doch. Ah ja, ich bin der große Prediger oder ich bin der große Evangelist und wir müssen jetzt ganz tolle Sachen machen. Und wir merken gar nicht, dass diese kleinen Dienste im Leben, die wir auch bei anderen tun, wo wir Liebe einem erweisen und wo wir zuhören, wo ein anderer Nöte hat und wo wir einen Kranken besuchen, das sind die großen Taten des Reiches Gottes. Ich habe den großen Verdacht, wir leben heute von ganz, ganz großen Plänen. Und deshalb sind wir dauernd in Atem gehalten. Ich kann es nimmer lesen, auch in den evangelikalen Blättern, über neue Gemeindekonzepte und neue Planungen und alles. lasst uns mit dem Wort Gottes ganz schlicht leben. Und lasst uns das benützen. Wir kommen überhaupt nicht nach, auch nur wenigstens Grüß Gott zu denen sagen, die völlig von außen kommen. Mir sagte gestern jemand, er hätte im Gottesdienst jemanden getroffen, der von den Zeugen Jehovas kommt, den kennt er aus dem Geschäft. Und der hat gesagt, mir gefällt's doch niemand so. Hat niemand von uns eingeladen. Die kommen von allein. Wir werden kaum nachkommen, die Leute aufzunehmen. Wir reden immer noch groß, wie wir Stuttgart evangelisieren müssen und Gott ist schon lang tätig. Wir müssen eigentlich uns bloß umschauen und sagen, rechts, links, wo kann ich's tun, wo kann ich mit meinen Sinnen sein und mal sehen, wenn ich im Gottesdienst komme, nicht was nehme ich mit, sondern wo kann ich einem anderen was geben? Wo wartet einer auf mich? Und das ist die Gesinnungsart Jesu, der sich entäußerte und Sklave wurde und den Menschen gleich und der Erscheinung nahe als Mensch erkannt. Wir müssen unser Ehrgefühl töten, unseren Stolz, unsere Geltungssucht. Und nochmal, das wird natürlich witzig, wenn ich jetzt sage, ich will demütig sein, damit ich nachher wieder ganz groß rauskomme. Das ist ein Quatsch. Und das geht's gar nicht. Es geht gar nicht darum, ob ich groß rauskomme, sondern wichtig ist, dass mein Leben Frucht trägt für Gott. Und das ist wichtig. Und mein Leben kann nur Frucht tragen, wenn ich auf meine Ehre verzichte. Und das ist ja toll. Und ich bin immer wieder beeindruckt, wie vielen ich begegne, auch bei Ihnen immer. Und ich möchte das wirklich sagen, weil mich das oft beeindruckt, in welch demütiger Weise Sie das tun. Und ich danke Ihnen auch, wo Sie da in die Türen gehen, dass manchmal kommt man sich auch so vor. Und trotzdem spüre ich immer wieder, wie oft das Gott benutzt, gerade diesen schlichten Dienst, den Sie tun. Es gibt ja dieses Verzichten schon im Alten Testament. Es ist ja nicht erst mit Jesus angefangen im Alten Testament bei Mose. Der Mose, da hatten wir es auch bei unserer Bibellese, der am Hofe Pharaos diese tolle Karriere hatte und die abbricht und mit dem Volk Gottes Schmach leidet. Und das ist merkwürdig. Ich erzähle immer gern Beispielsgeschichte. In Württemberg ist ja der Mann, der uns vielleicht auch durch seine Position am meisten beeindruckt. Einer der größten Rechtsgelehrten der damaligen Zeit war Johann Jakob Moser, der schon, er war noch keine 40 Jahre alt, in Wien als Rechtsprofessor, Staatsrechtler, das ist wie unser Bundespräsident, hat er schon 20 Folianten geschrieben gehabt, der wichtigsten Staatslehre, und ist dann nach Württemberg geholt worden, um Landschaftskonsulent zu sein. Das war eine alte demokratische Form, um die Rechte der württembergischen Landstände gegen diese tyrannisch regierenden Herzöge zu wahren. Es war eigentlich ein ganz schwieriger Posten, aber man hat gesagt, dieser Mann als Staatsrechtler schafft es. Und die größte Bedeutung, die der Johann Jakob Moser für unser Württemberger Land erreicht hat, war nicht durch seine Rechtsgelehrtheit, sondern dass er zum Herzog Nein sagte, 5 Jahre auf dem ungeheizten Hohen Wiel lebte als Gefangener, ohne dass man ihm einen Bleistift in die Hand gegeben hat. In dieser Zeit ist sogar seine Frau gestorben. Er war ganz allein in seinem Jammer. Aber er war ein Zeuge Jesu, dessen Wille nicht gebrochen wurde, der für die Wahrheit stritt und für die Gerechtigkeit. Und das hat in unserem Volk so ein ungeheures Rechtsgefühl gegeben, das man heute noch in vielen Spuren in Württemberg finden kann. Berühmt, wie er vom Hohen Wiel zurückgebracht wurde, weil schließlich nach 5 Jahren der Kaiser interveniert hat. Und in jedem Dorf standen sie und sangen, unverzagt und ohne Grauen soll ein Christ, wo er ist, stets sich lassen schauen. Wollt ihn auch der Tod aufreiben, soll der Mut dennoch gut und fein stille bleiben. Wozu mich Gott gebraucht, das ist noch eine Frage. Oft gar nicht durch meine blitzende Gescheitheit. Vielleicht einfach durch ein treues Nein. Und ich mache nicht mit. Und ich trage die Folgen. Und das gibt eine Wirkung. Ich sage immer, den hat man im Schlafanzug morgens. Der Herzog war ja ein Schuft. Der Karl Eugen hat ihn holen lassen aus dem Bett irgendwann in aller Morgenfrühe. Und hat ihn gleich in die Kutsche mitnehmen lassen. Er dachte, so kriege ich den unter Kontrolle. Dann kann der gar nicht mehr Nein sagen. Und dann hat er bloß gesagt, euer Durchlaucht werden einen ehrlichen Mann finden. Wie der gesagt hat, unterschreiben Sie nicht endlich diese Gesetze, sagt er, ich bin ehrlicher Mann, kann ich. Und dann war es geschehen, ohne Gerichtsverhandlung. Und das ist immer wieder so schön, wo braucht mich da? Ich will mit meinem Leben konsequent sein, das war das Jesusleben. Was hat Jesus Großes getan? Dort einem Aussätzigen die Hand aufgelegt, dort eine trauernde Witwe gesehen im Stadttor, dort hat er sich von einem Menschen angenommen, der in Lebensnöten war. Das war das Jesusleben. War eigentlich armselig. Ihr Leben ist vom Welteinfluss her viel, viel größer. Wenn ich an Ihre Positionen denke, Wenn Jesus so Stellung gehabt hätte, die viele von ihnen begleiten oder so viel auch Geld einfließen, was sie alles haben. Und Jesus sagt, das ist alles nicht das Entscheidende. Wenn Gott in unserem Leben wirken will, ist die Treue im Kleinen wichtig. Und das ist mir so bedeutsam, dass wir den Punkt verstehen, um den es geht. Wir können es immer gerne zeigen, etwa bei unseren Missionsmitarbeitern, da sagen wir, das ist ja also so entbehrungsreich, wenn der Albrecht jetzt aufs Schiff geht oder wenn der Hans-Jörg Kähnel dann nach Zaire reist und so weiter und da so viel auf sich nimmt. Aber gerade dort ist ganz wichtig, dass die Leute nicht kommen und sagen, ja, ich komme ja zu euch da runter, sondern merken, das ist ein Platz, wo Gott mir ein Privileg gibt, dass er mich segnen will. Und das ist ein ganz wichtiger Platz. Und jeder dieser Menschen ist so bedeutsam. Ich sage immer wieder, junge Leute, wenn sie ins Pfarramt gehen, wisst ihr auch, dass das jeder Mensch sofort spürt, wie ihr sie anseht. Ob das für euch einfach Leute sind, mit denen ihr manipuliert, oder ob ihr sagt, das ist wunderbar, das sind Schwestern und Brüder. Und ich bin hineingenommen in diesen Kreis. Wir haben so arg viel Hochmut. So gern, jetzt komme ich und das mache ich und kann ich. Erniedrigung bis, und jetzt geht's, Gehorsam bis zum Tode. Ja, zum Tode am Kreuz. So weit wird's von ihnen nicht gefordert. Aber da hat Jesus diese Demut so weit geübt. Wir haben den gleichen Geist noch einmal beim Paulus. Der Paulus hat sagen können, er würde am liebsten verbannt sein, wenn er nur die Juden retten könnte. Wenn er mit seinem Leben die Juden lösen könnte. Kann es natürlich nicht. Ganz ähnlich hat er Mose gesprochen. Versündige Volk. Herr, vertilge mich aus dem Lebensbuch. Aber erbarme dich deines Volkes. Und wenn wir so eine Gesinnung haben, dass wir sagen, Herr, es geht nicht um meine Rettung. Aber lass du unser Stuttgart nicht verloren gehen. Liebe Freunde, dann wird unser Reden anders. Und das ist eine geistliche Haltung, die Jesus gehabt hat. Dass er zum Vater sagt, Herr, mich darfst du in Tod reißen. Aber lass diese Leute leben. Es ist manchmal erschütternd, wenn man fromme Leute reden hört, die sagen, ja, die anderen, die gehen alle verloren. Da sitzt man ganz profitlich da. Das ist nicht der Geist Jesu. Die Leidenschaft, sich zu erniedrigen und gehorsam zu werden bis zum Tode, ja, zum Tode im Kreuz, in der Selbsthingabe seines Lebens. Und ich glaube, bei uns ist das nicht anders, wenn das auch im Dienen sichtbar wird. Und jetzt nochmal ganz wichtig, die kleinen Dienste, die wir tun, die ganz alltäglichen, simplen Dienste, die wir machen, sind die ganz, ganz großen Dinge. Liebesdienste, gar nicht oft Predigten, ganz schlicht, der andere spürt, ob ich ihn lieb habe und ob ich ihm wichtig bin. Und das kann Gott segnen. Jetzt kommt es, darum hat ihn Gott auch erhöht. Und hat ihm einen Namen gegeben, der über alle Namen... Jetzt kommt es ja, und Gott hat ihn ja erhöht. Und da sagen wir ja, aber na, ist doch gerade so, wie ich gesagt habe, dann wird man doch ganz groß. Aufpassen. Es kann gar nicht drum gehen, dass wir groß werden. Das ist der alte Menschentraum seit dem Adam. Der alte Wunsch, ich will groß sein. Fällt Ihnen nicht auf, dass alle großen Gestalten der Kirchengeschichte, die größten Gestalten, dienende Personen waren, die alles vergessen haben? Man müsste erzählen von der Eva von Thiele Winkler und vom Vater Bodelschwing, das bleibt ja unvergessen. Ich lese immer gerne in den alten Predigten auch von Fritz von Bodelschwing, das ist so wunderbare Beobachtung, oder aus einer hellen Kinderzeit. Was hat Gott in diesen Menschen geschenkt, bei einem Hinrich Wiechern oder wenn man den Zeller von Beugen nimmt, die Erziehungsgestalten, war doch immer Leute, die ihr Leben eigentlich hergegeben haben für andere. Wir haben es auf Michelsberg auch nochmal gehabt, bei den ersten Missionaren, die in unser Germanien hier gewirkt haben. Leute, die ihr Leben vergessen haben und für andere da waren. Wo dieser Geist heute da ist, kann der Herr Großes wirken. Nicht uns groß machen, sondern er kann seine Sache groß wirken lassen. Und es, der Greiner-Artikel heute in der Stuttgarter Zeitung von dem großen Luther und der großen gesellschaftspolitischen Wirkung, ist bezeichnend, dass die letzten Luther-Worte waren, wir sind Bettler, das ist wahr. Der war doch gar nicht der große Macker. War doch einer, der vor dem Herrn stand und um seine Armut wusste. Und das ist mir jetzt noch ein Punkt, und ich hoffe, dass noch die Zeit bleibt, dass man nochmal sagt, wenn Sie Ihr Leben ansehen, so wie Sie es sehen, wenn Sie einen Menschen zum Sterben begleiten oder bei einer Beerdigung sehen, sagen, was ist der Mensch eigentlich? Er ist Staub und Asche, der vergeht. Weil wir uns nie richtig damit abfinden. Wir sind eigentlich in unserem Leben, was sie mir. Mich belastet ganz besonders, je älter ich werde und ich es auch sehe, das ist doch mal schlimm, wenn meine Enkel sagen, oh, der Opa, der vergisst jetzt auch alles. Dann sage ich, oh, ich habe auch mal Abitur gemacht. Ich werde aber schwach und ich bin schwach. Was bin ich als Mensch? Wir sind so manchmal so stolz und ich kann doch gar nichts dafür. Ist das eine Schande oder wie, dass man schwach wird? Und am Ende kann man vielleicht seine Sachen nicht mehr bei sich behalten, braucht Windler und allem wieder. So furchtbar. Und das ist mein Leben. Sehen Sie es mal. Das ist Menschenleben in der ganzen Schwachheit. Was ist der Mensch? Ich habe mal vor Jahren eine Predigt hier gehalten und habe über diesen Text und habe gesagt, wenn man bei der Lotterie loszieht, das Schlimmste, man hat eine Niete. Ich bin doch kein, und also ich möchte kein Niete sein, aber der Mensch ist eine Niete. Was ist der Mensch eigentlich? Er will das ganze Leben beweisen, ich bin kein Niete und ist doch eine. Er ist am Ende Staub und Asche, der vergeht. Und alles, was wir dann sagen und sagen, da hat einer toll, war Direktor bei der Vulkanwerft in Bremen oder was, oder war Generaldirektor von Daimler-Benz, wurde dann gefeuert, aber nicht? Der Ruhm ist so vergänglich, liebe Leute. Er war im Dritten Reich Reichspräsident oder Feldmarschall, war nachher zwar nicht mehr so ganz angesehen. Was ist der Menschenruhm? Der Menschenruhm ist so, was haben mir Titel vergeben, was haben mir Ehrungen vergeben? Ich glaube, wir Christen sollen auch ganz besonders kritisch sein bei Ehrungen. Ich gönne Ihnen jedes Blechle, das man auf Ihre Schulter klebt. Aber was ist es eigentlich? Kann es Ihrem Leben einen Wert geben? Das Größte, was von Ihrem Leben gesagt werden kann, ist, dass Gott Ihre Nietenexistenz füllt. Und bei Gott gibt's keine Nieten. Gott will jeden durch seine Gegenwart heiligen, haben wir am Sonntag gesagt. Er will ihn benützen und segnen. Und sie sollen ein ganz wichtiger Mensch werden. Und aus ihrem Leben kann ganz viel geschehen. Es gibt kein unnützes Leben. Und selbst wenn einer als Pflegefall im Bett liegt, es gibt kein unnützes Leben. Es gibt auch bei keinem Geisteskranken ein unnützes Leben. Jeder hat seinen Wert von Gott und hat seine Ausstrahlung, die Gott ihm gibt. Und wenn Sie es nicht glauben, das war das Ergreifendste in meinem ersten Semester theologisches Studium, das ich in Bethel hatte, wenn man sonntags die Kranken gesehen hat. Was die einem oft, wenn sie kaum mehr reden konnten, bezeugt haben von dem, was sie vor Gott empfangen als Leben. Da hat man sich geschämt, wenn die von ihrer Freude gesprochen haben, ihrer Glaubensfreude und ihrer Ewigkeitshoffnung, dass man dachte, so weit komme ich gar nicht mit meinem ganzen Leben. Und jetzt bloß nochmal, Gott füllt ihr Leben. Und macht daraus was, aus ihren Gaben will er was. Ich weiß nicht, wie das geht, aber warten Sie mal. Der hat etwas vor. Und Jesus hat es uns vorgelebt, dass nicht wichtig ist, ob man das Echo der Leute hat. Ich glaube, das ist heute der Hauptfehler, dass wir warten, die Welt um uns, die muss Beifall geben. Das kann die gar nicht. Ich fand es so furchtbar dumm, dieser Idea-Titelbild. Es kommt so wenig Christliches im Fernsehen. Ich bin froh für alles Christliche, was Fernseher nicht bringt. Denn die macht's ja noch falscher, wenn's Fernseher was Christliches bringt. Die sollen ruhig ihr Welt bringen und sollen sich darum kloppen um ihre Sache. Aber das Evangelium kann eine Welt nicht transportieren. Das geht, die versteht uns auch nicht. Aber wir wollen doch, was wollen wir? Wir wollen für Jesus wirken. Wir wollen als Gemeinde wirken und da werden Sie erstaunt sein, wenn Sie mal der Ewigkeit sehen, was Gott durch Ihre Hand hat wirken lassen. Dass jede Tat der Liebe Frucht getragen hat, weil der Segen Gottes drauf lag. Und mit jeder Liebestat und Gabe, die sie gegeben haben, durch Worte, die sie gesprochen haben, irgendwann viel, viel später ist Frucht aufgegangen. Und da geht's gar nicht um den Ruhm und die Anerkennung. Das kann man auch in der Beerdigung nicht alles aufzählen. Das ist oft ganz wichtig, dass man nichts vergisst von den großen Taten, was alles noch war und so weiter. Kann man gar nicht. Das verborgene Leben, wenn nur in der Ewigkeit sichtbar wird, was kommt? Und darum ist es Großwerden, nicht, dass ich groß werde vor der Welt. Die Welt wird nie Jesus-Jünger preisen. Der Paulus wurde nie von der umgebenden Welt anerkannt. Gar nie. Obwohl er einer der genialsten Persönlichkeiten der ganzen Weltgeschichte war. Er ist gestorben irgendwo im Gefängnis oder wo sein Leben dann endet. Oder der Petrus und all die Gestalten. Was hat die Welt von Jesus gehalten? Aber das Entscheidende ist doch, was im Himmel passiert. Und das heißt, da hat Gott ihm einen Namen gegeben, der über alle Namen ist. Wenn ihr Name im Himmel geschrieben ist, dann hat das doch eine wahnsinnige weite Ausstrahlung. Es ist doch bloß wichtig, dass ich bei Gott meine Ehre nicht verliere. Da können doch Menschen mir sagen, was sie wollen. Ist gar nicht wichtig, dass die sagen, die verstehen uns nicht oder sie haben Kritik an uns oder mir gefällt ihnen nicht. Wenn ich nur in der Ordnung Gottes lebe, und das ist wichtig. Und da ist nochmal dieser Blick auf Jesus und auf sein Siegesleben. Es ist kein armes Leben, was Christen leben, sondern ein gewaltiges Leben. Ich habe ja nochmal so 51 Lebensbilder geschrieben, die vielleicht im Herbst rauskommen. Ich wollte einfach Mut machen, habe aus der Missionsgeschichte nochmal so Persönlichkeit rausgeschrieben. Da war in England ein junger Mann, Scott, und der ist in Westminster Abbey gekommen und da war die Grabplatte vom Livingston. Und da steht drauf, ich habe noch andere Schafe, die sind nicht von meinem Stall, die will ich auch noch herführen. Und da ist er niedergekniet und hat gesagt, Herr, das will ich tun. Hat 16 Monate wirken können in Ostafrika, war alles. Da war er schon im Tropenfieber gestorben. Die größte evangelische Kirche überall in Ostafrika, heute in Kenia, wo der Staatspräsident und so weiter hingeht, Afrika, Inland, geht auf den Scott zurück. Hat er nie erlebt. Der hat nicht einmal erste Gläubige gesehen. Und war ein Mensch und hat in die Weite gewirkt. Jetzt meinen Sie immer, muss man Missionar werden. Das ist doch bei uns genauso. Wenn ich in der Spur des Segens mit meinem Leben bleibe, wenn nur in dem Umfeld, wo ich wirke, ich etwas ausrichten darf meinem Herrn, dann ist es gar nicht wichtig, was die anderen Leute dazu sagen. Wenn ich nur im Gehorsam Gottes bin, wenn ich nur in der Treue lebe, dann kann der Herr mich gebrauchen. Und wenn nur im Himmel was rauskommt, es gibt Frucht aus unserem Leben. Es ist nicht so, dass man sagt, ich komme da an einem Ende und da ist nichts los. Ich wünsche, dass aus meinem Leben etwas rauskommt, dass Menschen einen Segen Gottes kriegen. Wir sind natürlich nur die Treuhänder, die es weitergeben können. Aber der Herr will Großes wirken. Ich wollte Ihnen heute Mut machen, einfach von diesem Wort her ganz praktisch das umzusetzen und jetzt nicht bloß ein Verzichtleben zu leben, sondern ein Dienstleben. Wenn man immer wieder so Persönlichkeiten trifft, ist es schön, der Friedrich Hensler hat mich mal angerufen, ob ich nicht hochkommen will. Da sei der Kohlsen oben. Der Kohlsen war ja beim Richard Nixon einer der höchsten Berater im Weißen Haus. Und es ist einfach ganz überwältigend, ein Mensch der Güte und der Liebe, und der immer wieder bloß davon spricht, mein Leben war so verkehrt, ich war so verrannt drin, ich habe auch natürlich nach dem Christentum gelebt, aber es war ein Karriere-Christentum und es gehört eben auch noch dazu, dass man fromm ist und so weiter, und ich habe zum Schluss zu ganz wüsten Mitteln gegriffen, um meine Gegner zu denunzieren, und dann wurde er so wahnsinnig gedemütigt durch das Watergate, durch diese Affäre, und dann im Gefängnis, und da sitzt so ein Mann im Gefängnis, der große politische Karriere machen will. Und das ist ja schon gemein, wie man die als demütigt. Und da tut dann jeder noch voll seinen Schmutzkübel ausgießen und keiner weiß so genau, ob es wirklich so ganz so war, wie man es dann so billig sieht in seiner rechthaberischen Weise und an seiner scheinheiligen Weise. Aber der Kohlsen ist ja heute in der ganzen Welt gibt es keinen Menschen, der so wahnsinnig viel tut für die Inhaftierten in aller Welt, der nicht ruht Tag und Nacht Inhaftierten die Liebe Jesu zu bringen, aber ihnen auch ganz praktisch zu helfen. Und der bloß ein Interesse gehabt hat, mit einem zu sprechen, was man in Afrika tut, müssen wir mal sehen, wie die Afrikaner ihre Gefangenen einlochen. Das können Sie sich gar nicht vorstellen. Das sind Todeslöcher. Und der Kohlsen, der sagt, das ist meine Lebensaufgabe, Menschen die Liebe Jesu zu bezeugen. Und da ist auf einmal ein Mensch erst durch einen langen Umweg dorthin gekommen, wo Jesus hingebraucht. Ich weiß nicht, wo ihr Platz ist. Bloß, dass sie nicht dauernd traurig sind und sagen, mir ist die tolle Partie in der Ehe versagt worden, ich habe meinen Traumberuf nicht verwirklichen können und Gott hat uns Kinder versagt oder bei mir ist in meinem Leben alles falsch gemacht, meine Eltern haben mich nicht studieren lassen und so. Warum wissen Sie das eigentlich? Wenn der Herr Jesus Sie segnen will, kann das kümmerlichste Leben, das Nietenleben, reich gesegnet werden, wenn Sie treu und gehorsam den Platz ausfüllen. Und Jesus ist an dieser Stelle ein herrliches Vorbild. Mutmachendes Vorbild, das Ihr Leben viel bedeuten kann.